Wer will, dass Deutschland ein Partner beim Wiederaufbau ist, der muss gewährleisten, dass die Zukunft Syriens eine Zukunft für alle Syrerinnen und Syrer ist. Für Drusen, für Aleviten, für Kurden, Christen wie auch für Muslime. Das haben wir sehr deutlich gemacht in unseren Gesprächen in Damaskus. Wir haben sehr deutlich gemacht, was unsere Erwartung ist, was Einhaltung der Menschenrechte, insbesondere von Frauenrechten betrifft. Und für uns ist eines klar, wir werden die neuen Machthaber nicht an ihren Worten, sondern in ihren Taten messen.
Mit Dr. Tobias Lindner, Staatsminister im Auswärtigen Amt und Sonderkoordinator für Syrien, spreche ich über den Machtwechsel im Land. Wir analysieren die geopolitischen Interessen, Deutschlands Rolle im Wiederaufbau und die Herausforderungen für eine friedliche Zukunft Syriens. Von den humanitären Problemen bis hin zu den politischen Perspektiven für den Übergangsprozess. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zenit-Podcasts. Mein Name ist Josephine Herrmann. In Syrien hat sich die politische Landschaft dramatisch verändert. Die islamistische Rebellengruppe Hayat Tahrir al-Sham hat in einer überraschenden Offensive im Dezember 2024 die Macht im Land übernommen und Bashar al-Assad, den langjährigen Staatschef, gestürzt. Dieser Umsturz verändert nicht nur die geopolitische Lage in der Region, sondern stellt Syrien vor neue Herausforderungen, aber auch vor Chancen auf dem Weg zu einer stabilen und friedlichen Zukunft. In dieser Folge spreche ich mit Staatsminister Dr. Tobias Lindner, dem neuen Sonderkoordinator für Syrien. Wir analysieren die geopolitischen Interessen, Deutschlands Rolle im Wiederaufbau und die Herausforderungen im Übergangsprozess. Wir sprechen auch über besorgniserregende Entwicklung, den Erwartungshorizont der Bundesregierung und darüber, was Syrien tun muss, damit Deutschland ein verlässlicher Partner im Wiederaufbau wird. Wie kann Deutschland dazu beitragen, dass der Übergang zu einer inklusiven Regierung erfolgt, die alle ethnischen und religiösen Gruppen einbezieht? Welche Rolle spielen Frauenorganisationen und NGOs in diesem Prozess? Außerdem beleuchten wir die humanitäre Lage in Syrien, die Rückkehr von Flüchtlingen und was notwendig ist, damit diese sicher und freiwillig in ihr Heimatland zurückkehren können. Ein Gespräch über die Perspektiven und Hürden für Syriens Zukunft und die Rolle, die Deutschland in diesem entscheidenden Prozess spielt.
Herr Lindner, nach dem überraschenden Sturz von Bashar al-Assad und der neuen Regierung unter Ahmed al-Sharaa waren Sie in der vergangenen Woche mit Bundesaußenministerin Annalena Baerbock in Damaskus. Vielleicht mit drei kurzen Sätzen. Wie war Ihr Eindruck? Was haben Sie gesehen?
Zuerst mal ist es natürlich ein Gefühl der Verwunderung, wenn man so denkt, ich reise jetzt nach Damaskus. Wenn mir das jemand einen Monat vorher erzählt hätte, hätte ich, glaube ich, da sehr ungläubig drauf geblickt. Ich habe eine Stadt erlebt, die natürlich von 12 Jahren Bürgerkrieg gezeichnet ist. Jetzt nicht nur durch Kriegszerstörungen, die man am Rand der Stadt noch sieht, sondern natürlich auch die wirtschaftliche Situation. Geschlossene Läden, viele Gebäude im Rohbau. Gleichzeitig Gespräche mit der Zivilbevölkerung, wo man schon merkt, es gibt einen Willen, dieses Land, die Zukunft des Landes jetzt zum Besseren zu wenden. Aber natürlich auch gesehen, wo die Bedarfe liegen, jetzt bei Wiederaufbau, bei der humanitären Lage. Das sind so die unmittelbaren Eindrücke, die ich mitgenommen habe. Natürlich nicht zuletzt in Setnaya, das in Anführungsstrichen berühmte Foltergefängnis, da mit eigenen Augen zu sehen, wo sich vermutlich 4 Wochen zuvor noch das Grauen abgespielt hat, das nimmt einen durchaus mit.
Wie schätzen Sie denn die politische Situation in Syrien jetzt ein und welche Rolle kann Deutschland in diesem Übergangsprozess spielen?
Syrien ist mitten im Umbruch. Es ist gut, dass Assad jetzt der Vergangenheit angehört, aber das alles ist natürlich keine Garantie für eine bessere Zukunft. Das ist lediglich die Chance auf eine bessere Zukunft. Wir erleben eine HTS, die sich versucht, von der Miliz zum politischen Faktor zu wandeln. Und sie ist mittendrin in diesem Prozess. Wir erleben ein Land, das jetzt eine Balance, eine Machtteilung zwischen den verschiedenen Ethnien, Religionen, ja auch Milizen finden muss. Wir erleben jetzt gerade im Moment so eine Situation, wo aus dem ersten Überraschungsmoment der ersten 4 Wochen heraus sich alle, auch die internationale Gemeinschaft, auch wir die Frage stellen, wie kommen wir jetzt in einen geordneten Übergangsprozess hinein. Darüber diskutieren wir, was kann Deutschland tun. Ich glaube, wir können eine Menge Expertise mit einbringen, eine Menge Expertise beim Thema Staatsaufbau, beim Thema Accountability, also der Verfolgung schwerster Menschenrechtsverletzungen. Wir können aber natürlich auch unsere Expertise und nicht zuletzt auch unsere ökonomische Kraft beim Wiederaufbau einbringen. Wir waren ja in den letzten Jahren der weltweit größte Geber humanitärer Hilfe für Syrien und die Region. Und es ist kein Geheimnis, dass wir diese Gelder natürlich sehr gerne Schritt für Schritt jetzt für den Wiederaufbau einsetzen würden.
Inwiefern kann Deutschland dann bei der Aufarbeitung der Verbrechen des Assad-Regimes helfen, ohne die neuen Machthaber direkt zu legitimieren? Wie konkret kann es aussehen?
Es gibt ja zahlreiche, mehrere Mechanismen der Vereinten Nationen, den IIIM-Mechanismus beispielsweise oder die Commission of Inquiry. Die wollen wir stärken. Wir wollen auch die neuen Machthaber dazu ermutigen, enger als bisher mit den Vereinten Nationen und ihren Organisationen zu kooperieren. Wir haben aber natürlich auch aus anderen Kontexten heraus eine Expertise. Wir haben in Deutschland Strafverfolgungsbehörden, die ja auch Kriegsverbrechen in Syrien vor deutschen Gerichten verfolgt haben. Wir haben Expertise, was Beweissicherung, was Forensik betrifft. Einmal im Irak mit der ehemaligen UN-Mission UNITAT, aber auch leider Gottes in der Ukraine mit Kriegsverbrechen russischer Staatsangehöriger und vor allem Truppen. All das können wir einbringen und damit Rat zur Seite stehen.
Sie haben ja schon die humanitäre Situation in Syrien angesprochen. Deutschland hat jetzt 60 Millionen Euro für Hilfsprojekte in Syrien bereitgestellt, mit dem Fokus auf UN-Hilfswerke, mit dem Fokus auf NGOs. Welche konkreten Projekte werden denn durch diese Gelder unterstützt? Und wie kann vor allem sichergestellt werden, dass diese Hilfe bei den Menschen ankommt, die sie benötigen und nicht in falsche Kanäle versickert?
Bei humanitärer Hilfe geht es natürlich zuallererst immer um die Bewältigung ganz akuter Bedarfe, also die klassischen Dinge wie Lebensmittelversorgung, wie medizinische Versorgung. Sie haben es ja erwähnt, wir machen das überwiegend vorrangig über UN-Organisationen, weil uns schon in der Zeit als Assad noch Kontrolle hatte, es wichtig war, dass humanitäre Hilfe der gesamten Bevölkerung, unabhängig von Ethnie und Religion, zugutekommt und zugänglich ist. Das ist der Ansatz, den wir im Moment auch fahren. Und darüber hinaus, wenn man dann von der humanitären Hilfe einen Schritt weitergeht, wird man sich jetzt Dinge überlegen müssen im sogenannten Bereich der Early Recovery, wo es also beispielsweise um Strom- und Wasserversorgung geht. Diese Möglichkeiten prüfen wir momentan aktuell, ob und was wir da tun können, um auch kurzfristig eine Verbesserung der Situation für die Menschen vor Ort zu erreichen.
Und wie kann sichergestellt werden, dass diese Gelder auch genau da ankommen, wo sie ankommen sollen?
Wir haben ja in der Vergangenheit uns immer auf UN-Organisationen abgestützt, weil das für uns zwar keine Garantie ist, kann nie eine Garantie sein, aber für uns der sicherste Weg war, dass es eben nicht in die Kanäle von Assad reinfließt und nur seinen eigenen Leuten zugutekommt. Und diesen Ansatz werden wir natürlich im Moment auch weiterführen. Und darüber hinaus sind wir im Austausch jetzt nicht nur mit Herrn al-Sharra und den Herrschenden in Syrien, sondern eben auch mit der Zivilbevölkerung, im Übrigen auch beispielsweise mit der SDF über Fragen, wo die humanitären Bedarfe bestehen.
Sie waren ja nun vor knapp einer Woche mit der Bundesaußenministerin selbst in Damaskus. Wie haben Sie denn die humanitäre Lage in Syrien selbst wahrgenommen? Also insbesondere in Bezug auf die Armut und die Bedürfnisse der Bevölkerung nach fast 14 Jahren Krieg.
Ich habe mir natürlich immer verdeutlichen müssen, das war Damaskus, die Hauptstadt, eine Region, die von Assad kontrolliert worden ist, wo es mit einer hohen Wahrscheinlichkeit natürlich den Menschen fast schon besser ging, wie jetzt im Schnitt über das ganze Land hinweg. Und trotzdem habe ich eine Stadt erlebt, die gezeichnet ist von dieser Zeit, wo sich viele Gebäude im Rohbau befinden, wo Bauvorhaben zum Erliegen gekommen sind. Aber wir haben natürlich auch selbst erlebt, dass elektrischer Strom 2-3 Stunden am Tag zur Verfügung steht, mit Auswirkungen natürlich auch auf die Wasserversorgung. Wir haben viele geschlossene Geschäfte erlebt, also lange Rede, kurzer Sinn. Die humanitäre Situation ist dramatisch, die wirtschaftliche Lage und die finanzielle Lage des Staatshaushalts vielleicht noch viel mehr. Und das zeigt, dass wir jetzt auch als internationale Gemeinschaft uns überlegen müssen, was kann sehr kurzfristig wirken, wo können wir sehr kurzfristig eine Verbesserung der Situation der Bevölkerung erreichen.
Zur Zukunft Syriens und dem politischen Übergang würde ich gerne wissen, es gibt ja Bedenken hinsichtlich einer möglichen Islamisierung des neuen syrischen Regimes, insbesondere im Bereich der Bildung, insbesondere im Bereich der Rechte der Frauen. Wie sieht die Bundesregierung ihre Rolle in diesem Prozess und was wird getan, um sicherzustellen, dass die Rechte aller Bevölkerungsgruppen respektiert wird?
Die Bundesregierung hat natürlich jetzt keinen Knopf, wir können keine Garantie geben, um unmittelbar die Situation vor Ort zu beeinflussen. Aber Sie haben recht, wir nehmen einerseits Äußerungen von Herrn Al-Farah zur Kenntnis, schätzen die zum Teil auch wert, wenn er sagt, er will einen inklusiven Prozess, einen Übergangsprozess haben, so ein nationales Komitee, ein Verfassungsprozess. Das sind alles Äußerungen, die in die richtige Richtung gehen, aber gleichzeitig, und das haben Sie ja auch erwähnt, haben wir Berichte auf dem Tisch, wonach Lehrpläne an Schulen beispielsweise verändert werden. Eine Tendenz, die bei uns große Besorgnis auslöst. Da braucht man nicht drumherum reden. Wir hören auch über Menschenrechtsverletzungen, über die Einschränkung gerade von Frauenrechten vor Ort. Und deswegen ist für uns natürlich ganz klar, wer erwartet, wer will, dass Deutschland ein Partner beim Wiederaufbau ist, der muss gewährleisten, dass die Zukunft Syriens eine Zukunft für alle Syrerinnen und Syrer ist. Für Drusen, für Aleviten, für Kurden, Christen wie auch für Muslime. Das haben wir sehr deutlich gemacht in unseren Gesprächen in Damaskus. Wir haben sehr deutlich gemacht, was unsere Erwartung ist, was Einhaltung der Menschenrechte, insbesondere von Frauenrechten betrifft. Und für uns ist eines klar, wir werden die neuen Machthaber nicht an ihren Worten, sondern in ihren Taten messen. Ganz konkret, wir werden uns anschauen, wie schnell es jetzt einen Transitions- und Übergangsprozess hin zu einer zivilen Regierung gibt. Wir werden uns anschauen, ob und wie stark Frauen in dieser nationalen Versammlung, die eine Verfassung entwerfen soll, und auch im Vorbereitungskomitee dafür vertreten sein werden.
Es gibt ja in Deutschland Diskussionen über die Rückkehr von syrischen Flüchtlingen aus Europa, aber auch aus Deutschland zurück in ihr Heimatland. Sehr, sehr große Diskussionen sogar. Und welche Voraussetzungen, würden Sie sagen, müssen erfüllt sein, damit eine sichere Rückkehr der syrischen Flüchtlinge möglich ist? Und was kann Deutschland tun, um diese Bedingungen zu erfüllen?
Wenn ich ganz ehrlich bin, ich war am 8. Dezember, als Assad das Land verlassen hat, ein bisschen irritiert darüber, dass der erste Reflex der deutschen Politik von manchen, gerade aus dem Bereich der CDU, CSU, wie Herrn Spahn, dass der erste Reflex war, jetzt reden wir hier über die Geflüchteten. Ich persönlich glaube, dass die Frage, ob Menschen, die bei uns Zuflucht gesucht haben, nach Syrien zurückkehren, und Sie haben die Bedingungen ja genannt, in Sicherheit, freiwillig, in Würde, dass diese Frage eben nicht der erste Schritt, sondern die Konsequenz, das Ergebnis unserer Syrien-Politik ist. Und deswegen muss die Europäische Union, die internationale Staatengemeinschaft jetzt auf den Syrien hinarbeiten, wo die Menschen in Sicherheit leben können, wo sie eine Zukunft für sich sehen, auch eine wirtschaftliche Zukunft. Da geht es ganz nicht nur um wirtschaftliche Fragen, auch um Bildungsfragen, gerade für die Kinder, aber natürlich auch für die Frage, welche Rolle Frauen in der Gesellschaft haben. Wenn Menschen in Länder wie Deutschland flüchten, werden sie nicht in ein Land zurückkehren, wo sie am Ende des Tages deutlich weniger Rechte haben und unterdrückt werden. Und alles und vor allem geht es um die Frage, wird es in Syrien aller Syrerinnen und Syrer sein? Also werden alle Bevölkerungsgruppen, alle Ethnien mit einbezogen werden? Wird es einen Mechanismus der Machtteilung geben? Und werden Menschenrechte, und dazu gehören eben auch die Rechte von Frauen und Mädchen, werden die respektiert, werden die beachtet oder nicht? Und daran arbeiten wir und da setzen wir die Hebel, die wir haben, dafür ein. Und welche Hebel haben wir? Wir können zum einen natürlich Rat und Tat, Expertise anbieten.
Wie genau sieht aber das dann aus?
Natürlich hängt es davon ab, was Syrien an Rat und Tat und an Expertise will. Aber natürlich kann Deutschland Unterstützung liefern beim Staatsaufbau, beim Rechtsstaatsaufbau, bei Verfassungsprozessen. Das haben wir in anderen Ländern auch getan. Wir können bei der Verfolgung von Menschenrechtsverletzungen, von Kriegsverbrechen natürlich mithelfen. Aber ich will es auch knallhart sagen, natürlich war Deutschland in den letzten Jahren der größte bilaterale Geber weltweit für Syrien. Jetzt nicht nur für das Land direkt, auch für die Nachbarstaaten. Da steckt natürlich auch ein monetäres Potenzial dahinter. Und wer uns als Partner beim Wiederaufbau an der Seite möchte, muss auch um unsere Erwartungshaltung wissen. Und die habe ich, glaube ich, gerade skizziert.
Jetzt haben wir über die deutsche Rolle gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich noch mal wissen, wie sich die internationale Gemeinschaft verhalten sollte. Weil was erwarten Sie denn von Akteuren wie der Türkei oder von anderen arabischen Nachbarländern in dieser syrischen Übergangsphase? Welche Rolle spielt die EU und wie kann Deutschland mit seinen Partnerschaften in der Region, wie kann Deutschland diese nutzen, um die syrischen Flüchtlinge zu unterstützen und auch den Wiederaufbau im Land zu fördern?
Ich glaube, wir müssen da zwei Ebenen betrachten. Einmal den syrischen Blickwinkel, auch den Blickwinkel gerade von Herrn Al-Sharaa und der HTS, wo ich schon verspürt habe, dass es ein hohes Interesse daran gibt, Syrien aus der Isolation herauszuführen. Also nach Jahren, wo das Land von Russland und dem Iran faktisch abhängig war. Und das kann man es ja nicht benennen. Und wo man sagen muss, dass weder der Iran noch Russland den Interessen des syrischen Volkes in irgendeiner Art und Weise gedient haben, sondern sie haben Assad unterstützt, möchte Al-Sharaa schon das Land natürlich auch herausführen aus der Isolation, also auch vertiefte Kontakte mit dem sogenannten Westen und mit der internationalen Gemeinschaft haben. Und ich nehme die Staaten in der Region so wahr, dass natürlich alle Länder eine unterschiedliche Rolle haben. Sie haben die Türkei beispielsweise angesprochen, teilweise auch eigene Interessen haben. Aber ich habe bei meinem Besuch in Ankara gemeinsam mit der Bundesaußenministerin schon wahrgenommen, dass die präferierte Option jetzt nicht nur der Türkei, auch der arabischen Nachbarn, mit denen ich gesprochen habe, es ist, das im internationalen Konzert zu tun. Konzert heißt für mich, dass es durchaus unterschiedliche Rollen gibt, die Länder einnehmen, aber dass es widerspruchsfrei zueinander geschehen sollte. Und das haben wir auch versucht deutlich zu machen. So führen wir auch unsere Gespräche. Ich will Ihnen ein ganz konkretes Beispiel geben. Natürlich darf für die Türkei keine Gefahr für die Sicherheit der Türkei von Syrien ausgehen. Das heißt aber nicht, dass die territoriale Integrität Syriens verletzt werden darf. Also man muss die Frage, wie geht man mit den Kurden um und vor allem, wie geht man mit der PKK um, die man ja davon trennen muss, die Frage muss man versuchen, politisch und eben nicht militärisch zu beantworten. Und daran arbeiten wir.
Die Resolution 2254 der Vereinten Nationen fördert einen friedlichen Machtübergang und faire Wahlen in Syrien. Mich würde interessieren, für wie realistisch Sie das halten, dass die Resolution umgesetzt wird, insbesondere vor dem Hintergrund der Spannung zwischen den verschiedenen Machtgruppen in Syrien.
Also natürlich, wenn wir uns die Resolution 2254 anschauen, dann steht da auch einiges drin, über das die Zeit hinweggegangen ist, also die ganzen Textpassagen zu Assad. Und dennoch bin ich fest davon überzeugt, ist die Bundesregierung davon überzeugt, dass die grundlegenden Parameter und Ziele dieser Resolution nach wie vor wichtig sind und die Eckpfeiler jetzt für den politischen Prozess bilden sollten. Noch vor einem Monat hätte jeder diese Resolution für illusorisch gehalten und ich halte es jetzt für deutlich realistischer als noch vor kurzer Zeit, dass diese Resolution, dass die Ziele davon Realität werden. Wir müssen bedenken, auch in Deutschland hat es nach 1945 vier Jahre gedauert, bis wir gesamtstaatliche Wahlen hatten. Also es ist nicht so, dass man jetzt hier von der Seitenlinie heraus nette, schlaue Tipps geben kann. Aber klar ist, auch bei uns ist ja in diesen vier Jahren zwischen 45 und 49 was passiert. Und nur weil gesamtstaatliche Wahlen vielleicht herausfordernd sind, Stichwort zum Beispiel Wählerinnenverzeichnisse auch von Syrerinnen und Syrern, die im Ausland leben, kann es ja nicht heißen, dass jetzt über einige Zeit gar nichts geschieht. Man kann auch mit anderen Instrumenten zu einer vernünftigen Machtteilung zwischen den verschiedenen Ethnien, Bevölkerungsgruppen, Religionen kommen. Man kann bei Wahlen selbstverständlich auf einer kommunalen, auf einer lokalen Ebene anfangen und sich dann nach oben zu gesamtstaatlichen Wahlen arbeiten. Also lange Rede, kurzer Sinn, das Ganze ist ein Prozess. Dieser Prozess muss jetzt begonnen werden und wir werden den Fortschritt dieses Prozesses natürlich an konkreten Meilensteinen beurteilen.
Zu den Reformen und dem gesellschaftlichen Neubeginn. Wir haben ja vorhin schon kurz über die Schulbücher gesprochen. Ja? Also wie beurteilen Sie die jüngsten Entwicklungen in Syrien, wie in etwa die angekündigten Änderungen in diesen Schulbüchern und die mögliche Islamisierung des Bildungssystems?
Also die Berichte, die wir gehört haben, dass beispielsweise die Evolutionstheorie aus den Lehrplänen gestrichen werden soll, ich kann es nicht anders sagen, die sind höchstgradig besorgniserregend. Es wäre ein Rückschritt. Wir haben auch in unseren Gesprächen in Damaskus das klar und unmissverständlich angesprochen, dass eine solche Entwicklung nicht unseren Erwartungen entspricht und auch die ganze Situation natürlich nicht einfacher machen würde.
Wie hat man darauf reagiert?
Sie wissen natürlich, dass Gesprächsinhalte immer vertraulich sind, aber ich glaube, man hat diese Erwartungen verstanden, ich hoffe, dass darauf jetzt auch Handlungen folgen. Ich will es mal so formulieren, Herr Al-Sharaa macht ja gerade im Prinzip die Wandlung vom Milizenführer zum Politiker durch. Unser Besuch war für ihn vermutlich der erste Kontakt mit einer westlichen Außenministerin und einem westlichen Außenminister. Und deswegen war es uns wichtig, eben auch von Anfang an offen und klar zu sein und nicht um unseren Erwartungshorizont herumzureden.
Wie würde die Bundesregierung denn reagieren, sollte diesen Worten keine Taten folgen?
Das ist natürlich spekulativ. Sie wissen, gewöhnlich antwortet man hier auf Fragen, wie würden wir reagieren, wenn. Aber ich habe es ja gesagt, wir möchten gerne den Syrerinnen und Syrern beim Wiederaufbau des Landes und bei einer Zukunft in Sicherheit und Freiheit helfen. Das können wir nur, wenn gewisse Voraussetzungen gegeben sind. Und Sicherheit und Freiheit kann man nicht gewährleisten in einem Land, das eine Entwicklung nimmt, das quasi nur die Interessen einer Religion am Ende des Tages berücksichtigt.
Sie haben vorhin schon die syrische Zivilgesellschaft angesprochen. Welche Unterstützung benötigt diese denn, um einen inklusiven und friedlichen gesellschaftlichen Neubeginn zu fördern? Und davon auch abgesehen, welche Rolle spielen Frauenorganisationen und NGOs?
Also die Zivilgesellschaft, was er am wichtigsten benötigt, und mein Eindruck ist, es ist eine sehr agile, eine sehr vitale, eine sehr fähige Zivilgesellschaft. Das habe ich nicht nur erlebt, wenn ich mich mit der Exilopposition in den letzten Jahren getroffen habe, sondern auch bei meinen Gesprächen vor Ort in Damaskus. Das Wichtigste, was die benötigt im Moment, ist tatsächlich Aufmerksamkeit, dass man ihr zuhört, dass man sich mit ihr austauscht und dass man die Anliegen, die sie hat, auch hört und dann weiterträgt, eben in Gespräche mit den Herrschenden dort. Das ist ja auch einer der Gründe, warum wir jetzt fortlaufend, auch wenn wir noch nicht so weit sind, dass wir irgendwie das Botschaftsgebäude wieder aufschließen können. Aber es ist ja kein Geheimnis, dass wir unsere Präsenz am Boden jetzt fortlaufend verstetigen werden, um genau solche Kontakte möglich zu machen in Syrien selbst. Genauso wie wir uns beispielsweise hier in Berlin mit der Diaspora, mit Geflüchteten aus Syrien eben über die Zukunft ihres Landes und die Vorstellungen dazu austauschen.
Und nochmal nachgefragt, welche Rolle spielen die Frauenorganisationen und NGOs?
Sie wissen, wir sind eins der Länder weltweit, die sich zu einer feministischen Außenpolitik bekennen. Deswegen engagieren wir uns natürlich gemeinsam mit Frauenorganisationen. Deswegen ist es eine ganz gewichtige Rolle. Aus der Sache heraus, weil wir überzeugt sind, dass es wichtig ist. Aber jetzt auch jenseits der Sache ist, glaube ich, die Frage, wie Frauen in der Gesellschaft und an der Macht beteiligt sind, der einfachste, der wichtigste Indikator, wie offen so eine Gesellschaft ist. Und das gilt eben nicht nur für ein mitteleuropäisches Land wie unseres, sondern auch wenn Sie in der Nachbarschaft reisen, wenn Sie durch die arabischen Länder reisen, sehen Sie ja unterschiedliche Stufen, unterschiedliche Situationen, wie Frauen in der Gesellschaft vertreten und beteiligt sind. Und deswegen ist es für uns ein ganz zentraler Indikator an der Stelle.
Vermutlich steht Ihre nächste Syrien-Reise bald an. Welche Pläne haben Sie da? Was ist da zu erwarten?
Also für mich ist es jetzt wichtig, natürlich wieder nach Syrien zu reisen, ganz klar. Aber auch jetzt weiter in der Region zu reisen. Ich war ja beispielsweise in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Katar, in der Türkei. Ich werde jetzt in Kürze wieder in die Nachbarschaft gehen, um mit weiteren Nachbarländern mich auszutauschen. Und dann werde ich natürlich Gespräche in Syrien dazu nutzen, eben diesen Dialog zu befördern. Also, was es jetzt vor allem geht, ist, möglichst viele, viele Blickwinkel mitzunehmen und die dann zusammenzubinden. Das macht man sowohl vor Ort, als auch in den Nachbarländern, als auch in internationalen Formaten und auf Konferenzen.
Können Sie vielleicht da noch ein bisschen konkreter werden? Wo liegen genau die Prioritäten?
Also natürlich ist jetzt eine kurzfristige Frage, die Frage, wie man mit Sanktionen umgeht. Es gibt ja den Wunsch der Herrschenden in Syrien, möglichst viele Sanktionen möglichst schnell aufzuheben. Wir als Bundesregierung sagen ganz klar, es hat ja mal Gründe gegeben, warum Sanktionen erlassen worden sind. Man kann jede Sanktion darauf überprüfen, ist der Grund noch gegeben, ja oder nein. Manche Sanktionen sind direkt oder waren direkt gegen Assad, seine Familie, sein Clan, seine Unterstützer gerichtet. Da haben jetzt einige natürlich Sinn und Zweck verloren. Andere Sanktionen macht Sinn, wenn man da kurzfristig zu einer Veränderung kommt, was Reiseverkehr betrifft, was Investitionsmöglichkeiten betrifft. Da wird jetzt die Bundesregierung auch einen entsprechenden Aufschlag auf der europäischen Ebene machen, weil ja Deutschland nicht allein Sanktionen aufheben kann. Bei anderen Sanktionen werden wir die Herrschenden an ihren Taten messen. Da muss es darum gehen, dass es natürlich politische Fortschritte gibt und dass auch die HTS ihre Wandlung weg von einer Miliz hin zu einer politischen Partei, zum politischen Faktor weiter vollzieht und weiter umsetzt. Und eben auch die Frage, wie inklusiv wird jetzt dieser Übergangsprozess sein, die werden Richtschnur für uns sein, wie wir beispielsweise auf der Sanktionsebene weiter umgehen.
Herr Lindner, vielen lieben Dank für Ihre
Gerne.
Zeit.
Gerne.
Das war eine neue Folge unseres Zenit-Podcasts. Schreibt uns gerne, wie ihr die Episode findet, was ihr denkt. Abonniert uns, lasst eine Bewertung da, teilt auch gerne den Podcast und markiert uns. Und dann hören wir uns bald wieder. Danke und bis bald.